Meine Damen und Herren, vor 14 Tagen bemerkte der Literaturkritiker Richard Kämmerlings in der FAZ, es sei an der Zeit, dass über Literatur wieder mehr gestritten wird. Ich zitiere: Nicht über Nebensächliches an ihr, über Betrieb, Netzwerke, Verkaufszahlen und Preise, sondern darüber, wie man sie machen soll. Oder noch grundlegender, darüber, mit welcher Haltung der Autor an ihre Verfertigung geht. Denn aus dieser Haltung ist alles Weitere abzuleiten. Welche technischen Mittel sind nötig? Welche Stoffe sind literaturfähig? An wen richtet sich Literatur überhaupt? Welche Art und Intensität von Wirkung soll das Werk in der Vorstellung seines Urhebers begleiten? Kurz, wozu ist Literatur überhaupt gut? Mit Blick auf die jüngste, der jungen deutschsprachigen Lyrik gewidmete Sonderausgabe der Literaturzeitschrift Bellatrist kam Kämmerlings dann zu dem Schluss, dass anders als in Drama und Erzählprosa in der Lyrik genau diese Diskussion gerade in vollem Gange sei. Zitat: Dieses Genre, einst Königsdisziplin der Genieästhetik, inzwischen lange aus dem Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit geraten, ist hier endlich einmal wieder Vorreiter. Zitat Ende. Zweifellos hat Kämmerlings mit dieser Feststellung recht, auch über das entsprechende Heft von Bellatrist hinaus. Vor allem in der Generation der seit 1965 geborenen Lyrikerinnen und Lyriker, die zu Beginn des Jahrtausends mit der Anthologie Lyrik von jetzt so geschlossen wie programmlos an die Öffentlichkeit getreten war, ist gerade in dieser Hinsicht in den vergangenen Monaten einiges in Bewegung geraten. Steffen Jacobs hat kürzlich einen Lyrik-TÜV vorgelegt, indem er die deutschsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts einer kritischen Prüfung unterzieht und dabei implizit auch seine eigene Poetik entwickelt. Jan Wagner hat Ende Juni in der Süddeutschen Zeitung einen umfangreichen programmatischen Essay veröffentlicht und eine Woche zuvor meinte Ron Winkler schon bei seiner Moderation einer Lesung mit jungen amerikanischen Dichtern hier im Lyrikkabinett ein, wie er sagte, Positionspapier verlesen zu müssen. Von den Diskussionen im Internet ganz zu schweigen. Diese intensivierte Reflexion des eigenen Schreibens mag zum einen mit dem gewachsenen öffentlichen Interesse zusammenhängen, dass es für die einzelnen Autoren nötiger werden lässt, sich zu positionieren und sich dabei von den anderen abzusetzen und dass leider manche auch dazu verleitet, einen verletzenden Ton anzuschlagen, der ja in der Regel doch nur auf Unsicherheiten bei dem oder der Polemisierenden selbst schließen lässt. Doch auf der anderen Seite gibt es für die gesteigerte poetologische Selbstbesinnung auch genuin ästhetische Gründe. In der Phase eines extremen literarischen Pluralismus, in der wir uns nach wie vor befinden, in der es im Grunde überhaupt keine verbindlichen Übereinkünfte, geschweige denn Normen mehr gibt, muss jeder Autor diese für sich selbst definieren. Und dass diese Notwendigkeit der Selbstdefinition und Legitimation für die Lyrik mit ihrem prekären Status am Rand des literarischen Systems in einem besonderen Maße gilt, liegt auf der Hand. Insofern kann es nicht verwundern, dass ausgerechnet hier jetzt die entscheidenden Debatten stattfinden. Ich freue mich sehr, dass ich mit Anja Utler, nun eine der bedeutendsten Autorinnen der jungen Generation, an diesem Gespräch über Gedichte beteiligen wird. Und zwar indem sie hier im Lyrikkabinett, wo sie zuvor schon als Dichterin und Übersetzerin zu Gast war, ihre poetologischen Überlegungen in Form einer Münchner Rede zur Poesie Coram Publico anstellen wird. In ihrem Fall darf man besonders gespannt sein. Zum einen, weil Anja Utlers Dichtung überaus individuell, ja idiosynkratisch ist und man aus diesem Grund besonders neugierig auf die ihr zugrunde liegende Poetik sein kann. Und zum anderen, weil sie sich hier und heute zum ersten Mal überhaupt explizit zu Fragen dieser Art äußern wird. Thomas Peuß, dem wir die bisher luzidesten literaturkritischen Stellungnahmen zu Utlers Werk verdanken, hat zwar bereits Grundzüge ihrer Poetik und auch teilweise wahrscheinlich programmatische Bezüge zu Ovid, Herder, Paul Valéry und Marina Tsvetajewa aufgedeckt, doch ist es zu vermuten, dass diese nur einen Teil der, um eine Metapher Thomas Klings, der übrigens eines seiner schönsten letzten Gedichte Anja Utler gewidmet hat, aufzugreifen, dass diese nur einen Teil der für sie relevanten Hintergrundstrahlung ausmachen. Wie Anja Utlers jüngster Gedichtband zeigt, strahlt außerdem nicht nur die Weltliteratur im Hintergrund ihres Oeuvres, sondern auch Philologie und Philosophie und auch die Sprecherziehung spielt eine bedeutende Rolle, Hier schießt vieles zusammen und bildet neue, unverwechselbare Formen aus, oder genauer mit Horaz gesprochen, Carmina non prius audita, Gesänge nie zuvor gehört. Anja Utler wurde 1973 in Schwandorf in der Oberpfalz geboren. Sie studierte Slawistik, Anglistik und Sprecherziehung in Regensburg, Norwich und St. Petersburg. 1999 erschien ihr erster Gedichtband Aufsagen. Im Jahr 2003 promovierte sie mit einer Arbeit über weibliche Antworten auf menschliche Fragen zur Kategorie Geschlecht in der russischen Lyrik. Noch im selben Jahr gewann sie den Leonson-Lehner-Preis und im Jahr darauf erschien ihr zweiter Gedichtband Münden entzüngeln, ein, wie der erwähnte Thomas Peuß damals in der FAZ schrieb, kleines, aber epochales Meisterwerk. 2005 erhielt sie den Horst-Bieneck-Förderpreis sowie das Stipendium der Akademie Schloss Solitude. Im vergangenen Jahr erschien dann der dritte Gedichtband Brinnen und parallel dazu eine CD gleichen Titels, auf der die Autorin ihre Texte selbst liest und dabei, wie es mir scheint, noch konsequenter als in ihren Gedichtbänden einen Traum wahrzumachen versucht, einen Traum, den die Dichter seit der Antike träumen, die Dichtung nämlich wieder mit ihrer einstigen Schwesterkunst, der Musik, zu vereinen, von der sie sich scheinbar unwiderruflich getrennt hat, von der sie aber nicht lassen kann und der sie sich deshalb immer wieder aufs Neue, wenn auch immer nur vorübergehend, annähert. Indem Anja Utler nicht nur mit Rhythmus, Alliteration und Assonanz, sondern auch mit Lautstärke, Tonhöhe, Klangfarbe und sogar Mehrstimmigkeit operiert, geht sie bei dieser medialen Grenzüberschreitung einen wesentlichen Schritt weiter als andere Autoren und ihre Dichtung wird tatsächlich zu, um Eduard Hanslicks berühmte Formel zu zitieren, tönend bewegten Formen. Doch damit genug der Vorrede. Anja, du hast das Wort.